Liebe Geschwister, ich habe mich sehr gefreut, euch mal wieder zu sehen. Und von hier aus möchte ich auch nochmal besonders dem Philipp auch danken, dass er letzten Sonntag eingesprungen ist, denn ich sollte ja schon letzten Sonntag hier sein. Und meine Mama ist in dieser Zeit verstorben und da musste ich natürlich nach Hause. Ich möchte auch ein bisschen was erzählen, wie vielleicht so ja, die letzten Wochen waren mit meiner Mama. Vielleicht ist es für euch auch so ein Trost oder so eine Idee. Denn wie ist es, wenn jemand stirbt oder im Sterben ist und was macht man denn dann? Vor 4 Wochen ungefähr war ich schon bei meiner Mama gewesen. Ich hatte da mir auch Urlaub genommen und da hatte ich eine Woche mit ihr so verbracht, mit meiner Schwester auch zusammen. Und ja, sie war sehr schwach, konnte kaum sprechen, hatte ja mehrere Schlaganfälle schon gehabt. Man wusste, es geht dem Ende zu. So ist es einfach. Es gibt keine Heilung in dieser Weise. Und es war dann so, dass ja, ich viel auch so ihr vorgesungen habe, christliche Lieder vorgesungen habe, habe sie auch immer wieder gefragt, ob ich etwas ihr aus der Bibel vorlesen kann und sie hat dann auch so genickt und dann habe ich das auch ganz gerne gemacht. Und ja, ich war oft bei ihr, auch mit meiner Schwester zusammen. Dann habe ich eben sie auch gefragt, ob noch irgendwas ist zwischen uns. Sie konnte nicht viel reden, so konnte eigentlich gar nicht viel reden, aber so, man konnte ja doch etwas an ihren Augen ablesen, wie das dann so ist. Und ich habe dann gesagt, also von meiner Seite ist nichts, es ist alles vergeben, sie soll das wissen. Sie soll auch wissen, dass meine Schwester und ich uns nicht streiten, dass wir uns lieben und auch wenn sie mal gehen wird, dass auch danach wir uns weiter lieben. Das soll sie wissen. Also es ist sehr wichtig, habe ich gemerkt, dass wenn jemand geht, dass er weiß, die Angehörigen, die er liebt, dass die sich untereinander lieben und dass nichts zwischen uns mehr steht, dass man vergibt. Und das andere war dann auch, das war dann am Samstagabend, am Sonntag früh fuhr ich dann los, habe ich ihr dann auch noch einmal gesagt, du Mama, wir haben viele Dinge jetzt so besprochen, nur was mit uns auf der Welt ist, aber es ist ja auch wichtig, wie geht's weiter? Und da meine Mama nicht viel über den Glauben gesprochen hat, ist es für einen manchmal so, wie soll ich sagen, nicht so greifbar, ist sie denn wirklich bei dem Herrn Jesus oder nicht? Deshalb auch eine Sache, sprecht mit euren Verwandten und Angehörigen auch über dies und schiebt es nicht so weit hinaus. Ich habe dann ihr auch gesagt, ich möchte noch ein Gebet sprechen und zwar für sie. Und wenn sie möchte, kann sie dann hinterher auch irgendwie deutlich machen, dass das auch ihr Gebet ist. Und ich habe dann auch so gebetet, Herr Jesus, ich bitte dich, vergib mir meine Lebensschuld, sei du mein Erlöser und mein Herr, ich lege mich in deine Hände. Und habe dann auch Amen gesagt und war sehr beruhigt und froh, dass auch meine Mutter dann so ihre Lippen zu einem Amen geformt haben. Das war so, ja, das, was ich mit meiner Mutter erlebt habe, so direkt. Danach habe ich immer mal über WhatsApp mal angerufen. Da gibt es ja die Möglichkeit über Bildtelefon, konnte ich sie immer mal so sehen, habe ihr dann Lieder vorgesungen. Meine Schwester hat dann immer so gehalten. Und das war auch noch schön. Danach war es so, dass ich ja denn die Beerdigung halten soll und auch den Lebenslauf, was mich auch etwas herausgefordert hat. Aber ich war innerlich doch beruhigt. Meine Mama hat zu dem, was sie gehört hat, auch Ja gesagt. Sie möchte gerne mit Jesus leben. So konnte ich das auch dann so weiter sagen. Es war interessant, dass die Organistin, die dort war, die da mit begleitet hat beim Spielen, dass sie dann meiner Schwester gesagt hat, heute habe ich zum ersten Mal gehört, wie man überhaupt zu Gott kommen kann, weil ich das alles auch so erzählt habe. Und da konnte ich dann dem Maria nur beipflichten, man kann viel studiert haben, man kann viel irgendwo in verschiedenen religiösen Gruppen gewesen sein, aber den Weg zum Heil, ja, kennen da nicht alle, leider. Und Gott möge weiter segnen, dass wir doch von seinem Evangelium weitersagen können. Ja, das war jetzt mal dies. Ihr kennt es doch sicherlich auch. Menschen, die ein dankbares Herz haben, das sind angenehme Leute, oder? Angenehme Leute sind dankbare Menschen. Man fühlt sich einfach bei ihnen wohl. Und das ist auch zu beobachten, grundsätzlich sind dankbare Menschen auch frohe Menschen. Das hängt irgendwie damit zusammen. Man kann nicht dankbar sein und unzufrieden. Das geht eigentlich nicht. Natürlich gibt es auch immer wieder, auch bei den dankbaren Menschen, bei den frohen Menschen, wenn man genau sucht, auch dunkle Flecken. Aber die sind bei denen nicht ganz so groß, sondern da überwiegt eher die Freude. Sicherlich kennen die auch Fehler und sicherlich menschelt bei denen auch etwas. Aber im Großen und Ganzen, da gibt es so eine dankbare Struktur. Man weiß, wenn ich jetzt die Waltraud treffe zum Beispiel, dann, ja, die lacht mehr, wie dass sie weint. Es ist einfach schön in ihrer Nähe. Ja, Paulus, der ja diesen Brief an die Kolosser geschrieben hat, da heißt es in Kapitel 1, Vers 3, wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn. Und das frohe Bekenntnis, Gott sei Dank, ist somit auch hier zu finden. Ja, kennen wir vielleicht auch, so im alltäglichen Umgang, dann sagen auch manchmal Leute, Gott sei Dank, können wir ja auch sagen, wem denn sonst, ja, dass man vielleicht sich auch ein bisschen darauf hin ausrichtet oder auch sagt, ja, das ist wirklich wahr, hast ein wahres Wort gesagt. Kolosserbrief, da geht es in erster Linie darum, dass Jesus derjenige ist, der uns vorgestellt wird. Es hat mal jemand gesagt, der Kolosserbrief heißt deshalb Kolosserbrief, weil er so kolossale Wahrheiten enthält. Stimmt zwar schon, dass er kolossale Wahrheiten enthält, aber hat mit dem Kolosserbrief an sich nichts zu tun, denn der Kolosse war eine Stadt in der, ja, in Kleinasien, in der heutigen Türkei. Ich möchte euch sagen, worum es heute überhaupt geht. Wenn ihr schon da sitzt, sollt ihr mal so einen kleinen Vorgeschmack haben. Es soll heute darum gehen, über die Gemeinde in Kolosse, wie die überhaupt entstanden ist, dann auch die Glieder der Gemeinde, dann das Verhalten überhaupt in der Gemeinde und dann der Glaube der Gemeinde. Und Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes und der Bruder Timotheus an die heiligen und treuen Brüder in Christus in Kolosse. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt, so wie auch in euch von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es ja auch gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch von eurer Liebe im Geist berichtet hat. Das Erste, worum es mir hier geht, ist die Entstehung der Gemeinde. Paulus hat diesen Brief aus dem Gefängnis geschrieben, kann man in Vers 18 in Kapitel 4 nachlesen. Und er macht hier auf einen Mann, Epaphras, aufmerksam. Also in Vers 7. Dieser war wahrscheinlich derjenige, der die Gemeinde gegründet hat. Und zwar ein weniger bekannter Missionar, der Paulus selbst kannte die Gemeinde nicht. Er hat hier in Vers 4 nur von ihr gehört. Aber das, was er gehört hat, brachte ihn zum Danken und für sie im Gebet einzustehen. Ja, jetzt haben wir auch was von dem Josef gehört und dann haben wir ja auch als Gemeinde dafür ja mal gebetet. Und der Paulus hat da von der Gemeinde in Kolosse gehört und wahrscheinlich einiges und ihn freute das. Hier sehen wir mal den Ort, wo an dem Kolosse lag. So, das sind, da in der Nähe sind auch die Gemeinden von der Offenbarung. Aber im Jahr 61, 62 nach Christus muss in Kolosse ein großes Erdbeben gewesen sein. Kurz vorher war wahrscheinlich noch der Brief angekommen, aber dann wurde hier diese ganze Gegend erschüttert und auch die Stadt zerstört. Heute ist nur ein Ruinenberg von ihr übrig, auf dem Trauben auch gepflanzt werden. Obwohl der Herr Jesus gesagt hat, dass niemals seine Gemeinde hier auf der Erde untergehen wird, er bekräftigt dies sogar mit einem Satz, die Höllenpforte werden sie nicht überwältigen, so kann man doch immer wieder sehen, dass Gemeinden an einzelnen Orten untergehen. Seit ich in Bayern lebe, habe ich mitbekommen, wie 5 Gemeinden gestorben sind. Was heißt das? Sei dankbar für die Gemeinde, wo das Wort gepredigt wird. Sei dankbar für das, was du hast. Es könnte auch anders aussehen. Ja, das einmal über die Gemeinde. Sei dankbar dafür. Das andere, die Glieder der Gemeinde. Paulus ist dankbar für die Menschen, die in der Gemeinde sind. Er spricht sie mit besonderen Titeln an. Einmal, es sind die heiligen und treuen Brüder in Kolosse, in Christus in Kolosse. Wenn Paulus diese Leute als Brüder nennt, dann ist das nicht ein reiner Männerclub. Können wir uns auch vorstellen. Im Neuen Testament ist der Begriff Brüder in der Regel auch mit den Schwestern zusammen. Ja, es geht dabei einfach um ein Familienverhältnis und nicht zuerst mal um ein Geschlecht. In Deutschland heißt es ja auch zum Beispiel ein Geschwisterpaar, wobei hier das Wort für Schwester benutzt wird und doch können auch Männer zu den Geschwistern zählen. Brüder heißt, zur gleichen Familie Gottes zu gehören, Männer und Frauen. Und wenn in der Bibel auch was von falschen Brüdern steht und davor gewarnt wird, dann kann man auch davon ausgehen, es können auch falsche Schwestern mal sein. Ja, die sind dann eben auch darin eingeschlossen. Nun geht es hier um Menschen, die an zwei Orten wohnen. Einmal in Kolosse, da hielten sie sich auf mit ihrem Leib, so wie ihr hier in Traunreuth. Das ist ihr irdisches Zuhause. Wir wissen, was mit diesem Zuhause aber auch passiert ist. Das habt ihr ja gerade gesehen. Es ist untergegangen. Und das passiert übrigens mit jedem irdischen Zuhause. Wir müssen bloß ein bisschen warten. Ja? Dann ist das auch bei uns geschehen. Aber dann gibt es auch noch einen anderen Aufenthaltsort. Sie leben nicht nur in einem Haus in Kolosse, sondern leben auch in Christus. Sie waren bei Christus zu Hause. Wie kann man denn das verstehen? Kennt ihr auch das geflügelte Wort in der Sonne liegen? In der Sonne liegen, ja? Oder im Wind stehen. Das heißt, dass man sich dem Wind oder der Sonne einfach aussetzt. Dass die Kräfte auf mich herabkommen und dass ich mich denen quasi ausgesetzt habe. Dass ich mich in dem Wirkungsbereich der Sonne und des Windes mich befinde. Wer in Christus ist, hat sich ganz bewusst dem Wirkungsbereich, den Wünschen und Zielen von Jesus ausgeliefert. Dies geschieht nicht, indem man nur gedanklich sich damit beschäftigt, nach dem Motto, naja, Jesus will, dass ich den Nächsten liebe, dann versuche ich das auch irgendwie, so gut ich kann. Nein, in Christus zu sein, erklärt der Herr Jesus selbst in einem Beispiel, das mit dem Weinstock und der Rebe. Die Rebe muss mit dem Weinstock wirklich, wirklich in Verbindung sein. Es geht um einen bewussten Anschluss an Christus, was somit auch möglich ist. Deshalb bitte Christus, dass du mit ihm verbunden werden möchtest. Ja? Komm in mein Leben, komm in mein Herz. Ja? Das, was wir vielleicht auch den Kindern schon mal vorgebetet haben, ich bin klein, mein Herz mach rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Genau das, ja, in einem ehrlichen und aufrichtigen Herzen. Der Mensch soll nicht einfach die Worte von Jesus hören und dann alleine tun, sondern er soll sie in enger Lebensverbindung mit Christus tun. Wenn der Herr Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, dann hat er recht. Dann sagt er damit, ohne mich könnt ihr nicht wirklich etwas tun, was bei Gott angenehm ist, was ihm gefällt. In Christus zu sein, ist der beste Ort, ja, wo ein Mensch sich aufhalten kann. Der Herr Jesus umkleidet diesen Menschen wie eine Ritterrüstung. Dies hat sich Gott selbst so ausgedacht, um uns das Leben im Himmel zu schenken. Am Ende unseres Lebens kommt es nicht darauf an, wie wenig ich gesündigt habe, sondern ob mein Aufenthaltsort in Christus ist. Ja. Sicherlich sollten wir die Sünde hassen, aber in Christus darf sie uns vergeben werden. Das ist das Schöne. Ja. Weiter hier, auch wichtig ist, ob ich zu den Heiligen gehöre. Die kirchliche Tradition hat aus dem Begriff Heilige leider eine Irrlehre gemacht. Allgemein wird im kirchlichen Raum angenommen, dass Heilige besondere Menschen sind, die sich durch gute Taten hervorgetan haben. Die Heilige haben also selbst dafür gesorgt, ja, dass sie in diesen Stand kommen, und das wird ihnen erst nach ihrem Tod angerechnet. Ja, es wird also, da gibt es eine ganze Prozedur, und dann wird auch zu den Menschen gebetet, und wenn dann Wunder geschehen sind, dann werden sie dann auch noch irgendwann mal heilig gesprochen. Also das ist völlig der Heiligen Schrift selbst entgegengesetzt. Ja. Es geht bei Heiligen nicht um die eigene Leistung, sondern das, was der Herr Jesus für uns getan hat. Wenn wir in Christus sind, dann ist das, was Jesus getan hat, für uns geschenkt. Das wird uns gegeben. Und wenn wir jetzt versuchen, etwas zu leben, wie Menschen auch, die mit Jesus leben wollen, wenn wir das Gleiche tun, aber haben Christus nicht in uns, dann ist es so, wie wenn wir als Apfelbaum auch Äpfel tragen. Ja, das ist das natürliche Leben als Christ. Der Apfelbaum soll Äpfel tragen, da ist nämlich Leben in ihm. Wenn aber wir die Äpfel abpflücken und sie an einen Weihnachtsbaum oder an einen Tannenbaum hängen, dann können die Äpfel noch genauso aussehen wie beim Apfelbaum, aber dadurch wird der Tannenbaum kein Apfelbaum. Ja, also wenn wir jetzt die Äpfel dranhängen, wird nicht automatisch dieser Baum ein anderer Baum. Und so ist es auch bei Menschen, die noch nicht Christus ihr Leben anvertraut haben, aber so ähnliche Dinge tun wie auch Christen, dann werden sie nicht durch die Taten, die sie da getan haben, ein Christ. Da muss erst Leben rein. Nun, was sagt Paulus noch zu den Leuten in Kolosse? Neben dem, dass sie heilig sind, sind sie auch treu. Paulus dankt für diese Leute. Sie gehören zu seiner Familie und er gehört zu ihnen. Sie gehören durch Christus zusammen. Das Verhältnis in der Gemeinde. Wir haben schon gehört, dass diese Leute grundsätzlich treu waren. In was waren sie denn treu? Es gibt hier einiges zu sagen, möchte aber nur auf drei Aussagen hinweisen. Sie waren treu im Glauben an Christus, in der Liebe zu den Heiligen und hielten fest an der Hoffnung, dass da noch eine herrliche Zukunft im Himmel auf sie wartet. Ihr Blick war nach oben gerichtet zu Christus, zur Seite gerichtet zum Nächsten und nach vorne gerichtet in die Zukunft. So lebten sie. Wie ist oft unser Blick gerichtet? Er ist auf uns selbst gerichtet. Und auf das Jetzt gerichtet. Ich will Spaß und das sofort. Das ist auch nicht grundsätzlich verkehrt, aber es ist nicht lebensfähig. Natürlich darf man auch nach jetziger Freude sich sehnen. Und ich hoffe, ihr habt alle heute noch irgendwo einen schönen Augenblick. Vielleicht ist er sogar hier, ja, dass das möglich ist. Aber auf diesen schönen Augenblick oder nur auf dies hinzuleben, das trägt nicht. Wir müssen auch nach vorne denken. Christen sind zukunftsorientiert. Sie glauben und lieben im Hier und Jetzt, weil sie auch eine Zukunft haben. Ihr Blick ist gespannt und mit Vorfreude auf die Zukunft gerichtet. Mit dem Wissen, alles wird gut. Warum? Weil Jesus ihre Zukunft ist. Er hat sie für sie auch erkämpft, eine herrliche Zukunft. Sie können getrost ihren Nächsten lieben, auch wenn da vielleicht nicht viel zurückkommt. Sie wissen, dass dies hier auf der Erde eben nicht alles ist. Wir müssen hier nicht alles erleben, wenn wir den Himmel vor Augen haben. Hast du auch diese Lebenseinstellung? Kannst du danken, dass dir der Glaube an Christus nahegebracht wurde, dass du Brüder und Schwestern hast, die mit dir auf dem Weg sind? Bist du dankbar für den Himmel, dein Ziel? Dies beschreibt eigentlich der Sinn des Lebens. Ich komme zum letzten Schwerpunkt der Predigt. Und dies hat mit dem Ausdruck das Evangelium zu tun. Der Glaube in der Gemeinde. Der Glaube in der Gemeinde hat mit, wie gesagt, dem Evangelium zu tun, was einfach heißt frohe Botschaft. Das Evangelium ist ein fester Begriff in der Heiligen Schrift. Und das Evangelium ist für alle Menschen sehr wichtig auch zu verstehen. Christen werden von ihrem Herrn beauftragt, das Evangelium zu verkündigen. Hier Markus Kapitel 16, Vers 15. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Aber wer ein falsches Evangelium verbreitet, steht auch unter dem Fluch. So heißt es hier auch in Galater 1, Vers 8. Verflucht ist, wer ein anderes Evangelium verkündigt. Aber was ist eigentlich das Evangelium, an das die Kolosser geglaubt haben? Was wurde denn als gute Botschaft verkündigt? Paulus, der schreibt in 1. Korinther Kapitel 15, 1 bis 4 das Evangelium. Und wir müssen uns dies genau ansehen, um zu erkennen, was das Evangelium überhaupt ist und was es eben auch nicht ist. Denn nicht überall, wo Evangelium draufsteht, ist auch Evangelium drin. Sehen wir uns die ersten zwei Verse in Kapitel 15 an. Da heißt es: Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Hier wird gesagt, dass das Evangelium es kann retten. Es wird gesagt, was sie bei diesem Evangelium auch bedenken sollen. Hier sehen wir in Vers 2, es rettet Menschen für das Himmelreich. Das ist auch der Grund, warum der Herr Jesus möchte, dass die Jünger dieses Evangelium verbreiten. Das ist auch der Grund, warum derjenige verflucht ist, der ein falsches Evangelium auf die Reise schickt. Es ist eben sehr schlecht, wenn man einem Ertrinkenden ein Schlauchboot mit lauter Löchern zuwirft. Das ist einfach zu verachten. Wer das Evangelium so umschreibt, dass es nicht mehr retten kann, steht unter Gottes Gericht. Das Evangelium rettet nämlich für den Himmel. Was wurde mit dem Evangelium getan? Es wurde verkündigt. Es ist also eine bestimmte Information, die die Zuhörer wissen sollen. Das heißt, Ohren auf und genau zuhören. Das Evangelium wird verkündigt, so wie der Herr Jesus die Jünger auch beauftragt hat. Wie sind die Korinther mit dem Evangelium, das heißt mit dem Gehörten, umgegangen? Sie haben dieses für ihr Leben angenommen. Sie haben es nicht einfach nur akzeptiert und gesagt, na schön, jetzt wissen wir auch das Evangelium mal, sondern sie haben es als Grundlage für ihr Leben angenommen und stehen auch jetzt noch fest auf dieser Grundlage.
Paulus warnt auch die Korinther, dass wenn sie von dem Inhalt abrücken, der ihnen verkündigt wurde, dass sie dann vergeblich geglaubt hätten. Wir sehen also, das Evangelium ist absolut wichtig. Hier nochmal die Zusammenfassung. Es ist eine ganz bestimmte Botschaft, die verkündigt wird, die angenommen wird, die festgehalten werden soll und die auch rettet. Jetzt beschreibt der Apostel Paulus das Evangelium. Da heißt es: Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Das Evangelium hat ausschließlich etwas mit Christus zu tun. Und dabei geht es um einen bestimmten Abschnitt in seinem Leben, nicht seine Wunder auf der Erde oder seine Worte sind Teil des Evangeliums, sondern sein Tod und seine Auferstehung. Und dieses Ereignis wurde auch schon im Alten Testament vorausgesagt. Das Evangelium hat also die Botschaft, Jesus Christus ist gestorben und wieder auferstanden, er hat den Tod besiegt. Aber das Evangelium beinhaltet auch noch den Grund, warum das der Herr Jesus starb. Er ist für unsere Sünden gestorben. Was heißt das nun für einen Menschen, der dies hört? Ich bin ein Sünder. Daran kann ich nichts beschönigen. Denn Christus starb ja für meine Schuld. Somit habe ich auch Schuld. Ich kann meine Sünden auch nicht selbst wegschaffen. Auch dass ich mit der Aussage, Christus ist für unsere Sünden gestorben, wenn ich mich davon, wenn das schon auf mich zukommt, dann muss ich das doch auch annehmen. Ich kann mich nicht retten. Der Tod des Herrn Jesus ist nämlich die stellvertretende Bezahlung für meine Schuld. Das muss der Mensch erkennen. Christus ist aber, nachdem er wirklich tot war, wieder auferstanden und erlebt. Er hat mit seiner Auferstehung den Tod überwunden und erlebt somit heute noch. Weil er lebt, baue ich mein Leben auf ihn. Ich vertraue, dass meine Schuld durch ihn bezahlt wurde. Ich vertraue darauf, dass Gott durch dieses Opfer völlig zufriedengestellt wurde. Ich nehme diese Tat als für mich geschehen in Anspruch. Da er der Christus ist, vertraue ich ihm mein Leben an. Ich folge ihm nach. Wenn ich das Evangelium verstanden habe, bete ich zu Christus und danke ihm, dass er meine Schuld bezahlt hat und sage ihm, dass ich von jetzt ab ihm nachfolgen möchte. Er soll mich als der gute Hirte leiten. Ich bin dankbar für das Evangelium. Es hat mich errettet. Am Evangelium scheiden sich nämlich die Geister. Wenn einer zu dir kommt und dich über christliche Dinge aufklären möchte, irgendwo, sei es beim Spazierengehen oder an der Haustür oder irgendwo. Wenn er dir sagen will, ja, wie man ein gottgefälliges, wohlgefälliges Leben führen kann und soll, wie das geht, frag ihn zuerst mal, kannst du mir das Evangelium erklären? Kannst du mir das Evangelium sagen? Und wenn er dann von allem Möglichen erzählt, ja, aber nicht auf Christus alleine hinweist, dann weise ihn ab. Dann weißt du, er hat die Grundlage des christlichen Glaubens noch gar nicht verstanden. Er hat selbst das Evangelium noch gar nicht im Herzen. Unser Thema zu Beginn des Kolosserbriefs war Gott sei Dank für seine Gemeinde. Wir haben gesehen, dass die entstandene Gemeinde in Kolosse treue Leute hat und doch ist sie untergegangen. Ja? Also Paulus hat ja für die Treue gedankt. Er hat gesagt, ihr seid tolle Leute in Kolosse. Und doch ist die Gemeinde untergegangen. Ja. Sei dankbar für deine Gemeinde. Wir haben nichts, also wirklich nichts in der Hand. Wir haben auch gar keine Gemeinde verdient. Es könnte ganz anders aussehen. Wir sind doch nicht besser wie die Leute in Kolosse. Dann die Glieder der Gemeinde. Wenn wir Gott als unseren gemeinsamen Vater haben, dann gehören wir zusammen. Ich zu euch, ihr zu mir, wir untereinander. Sei dankbar für deine Familie. Dann haben wir gesehen, wie sich die Christen aus Kolosse verhalten haben. Der Glaube an Christus, die Liebe untereinander und die Hoffnung auf die Zukunft bestimmten ihr Leben. Ach, dafür können wir dankbar sein. Haben wir den Glauben der Gemeinde näher betrachtet, die Leute glaubten auch dem Evangelium. Bist du auch dafür dankbar? Ohne diese Tatsache, die Christus erkämpft hat, bräuchten wir hier auch gar keine Gemeinde zu haben. Ja, wir könnten mit der heutigen Predigt eigentlich auch die Türen schließen und für immer nach Hause gehen, wenn nicht Christus unsere Grundlage ist. Er lebt. Er hat den Tod besiegt. Er hat unsere Schuld bezahlt. Er gibt begründete Hoffnung für jeden Menschen und ein gutes und erfülltes und sinnvolles Leben. Und dann dürfen wir einmal ewig bei unserem himmlischen Vater sein. Als ich bei der Beerdigung meiner Mutter zu dieser Stelle kam, wo der Herr Jesus sagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, ich hätte es euch gesagt. Und ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit ihr seid, wo ich bin. Und als ich dies so gesprochen habe, habe ich nochmal innerlich Gott so gedankt, dass dies wahr ist, dass wir eine Heimat haben und dass Jesus möchte, dass wir bei ihm sind. Dort werden wir auch einige von den Leuten aus Kolosse treffen. Amen.